Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit mir vor den Mikros mein lieber Kollege Marcel Knorki. Moin Marcel.
Moin Marc.
Und zu Gast bei uns Simon Zeebrück, Leiter Umwelt, Klima und Energiepolitik beim DSLV, Bundesverband Spedition und Logistik e.V. Moin.
Moin zusammen. Ja, auch von mir herzlich willkommen, Simon. Bist du eigentlich gut hergekommen aus Berlin?
Ja, also die Strecke zwischen Hamburg und Berlin ist mit dem ICE, glaube ich, gesperrt. Von daher bin ich über Uelzen und Stendal gefahren, durch schöne Niedersachsen, links und rechts Felder. Hab mich ein bisschen wie zu Hause gefühlt, aber hat gut funktioniert.
Ja, hat das ein bisschen an das Aachener Land erinnert?
Etwas, ja.
Nur die Berge fehlen, oder?
Ja, in Aachen haben wir keine Berge.
Nee, aber es ist höher gelegen, oder?
Ja, etwas.
Ja. Für uns ist alles höher, was hier Hamburg übersteigt. Ich glaube, unser höchster Berg hat fast 40 Meter oder so.
Der Harburger Berg. Der Hasselbrack ist der höchste.
Ja, in Harburg, ne? In den Harburger Bergen, ja.
Ja, da kannst du Skifahren. Kannst du
zumindest versuchen. Nee, das kannst du nicht. Ja, würdest du vielleicht nochmal irgendwie beschreiben mit deinen eigenen Worten, was eigentlich so deine täglichen Aufgaben im Verband sind?
Ja, also tatsächlich im Bundesverband Spedition und Logistik, wir vertreten ja die Interessen der 3000 größten Speditions- und Logistikunternehmen. Ich speziell bin verantwortlich für diesen schier riesigen Bereich Klima-, Umwelt- und Energiepolitik. Dabei sind wir natürlich nicht nur auf einen Verkehrsträger beschränkt, sondern gucken natürlich, was passiert im Straßenverkehr, was passiert im Schienengüterverkehr, Luftfracht, Seefracht, alles, was dazugehört. Und es ist letztlich eine Kommunikationsfunktion. Also auf der einen Seite erklären wir Politik und Ministerien auf Bundesebene und in Europa so ein bisschen, wie eigentlich unsere Branche funktioniert, was so Painpoints sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch letztlich dann zu erklären, den Mitgliedsunternehmen, was Politik gerade vorhat und wie Politik gerade tickt und was da für Vorhaben auf uns zukommen. Und dann natürlich auch aktiv am Gesetzgebungsprozess teilzunehmen, durch Stellungnahmen, durch Ansprache von Abgeordneten, durch Ansprache in den Ministerien. Und das gehört auch dazu, natürlich Informationsbeschaffung und Networking. Das sind so die eigentlichen wesentlichen Kernaufgaben, die man in so einem Verband hat. Und bei mir dann natürlich alles gemünzt so ein bisschen auf diese Transformationsthemen, Klimaschutzthemen, Energiethemen, alles, was dazugehört.
Ja, richtig spannend. Und wir sind ja nun mal eine reine Lkw-Spedition, deswegen wollen wir uns mal heute auf den Straßengüterverkehr einfach mal ein bisschen beschränken, weil ich glaube, dass das sonst Themen wären, die das ganze Thema hier echt sprengen würden, wenn wir die anderen Verkehrsträger mit reinnehmen.
Dann können wir hier 3 Stunden miteinander erzählen.
Ich habe heute keine weiteren Termine angesetzt. Also.
Alles ist möglich. Wollen wir vielleicht einfach mal reinstarten in das Thema alternative Antriebsarten im Fernverkehr. Das ist so das, was uns mit am meisten bewegt, logischerweise. Was würdest du sagen, wie ist da eigentlich so der aktuelle Stand der Technik? Wo stehen wir aktuell bei den alternativen Antriebsarten für Lkw?
Naja, wir haben als alternative Antriebsarten letztlich ja 3 Technologien. Das ist der klassische batterieelektrische Lkw, das ist die Brennstoffzelle und das ist der Wasserstoffverbrenner Lkw. Plus halt dazu den klassischen, heute üblichen Verbrenner Lkw, den wir kennen, der dann mit alternativen Kraftstoffen oder E-Fuels betrieben wird. Plus es gibt ja noch diesen kleinen Anteil an gasbetriebenen Fahrzeugen. Das sind eigentlich so diese Technologien, die heute dazu beitragen, CO2 im Straßengüterverkehr einzusparen. Vergangene Woche war die IAA Transportation in Hannover, wo natürlich alle großen Nutzfahrzeughersteller auch nochmal vorgestellt haben, in welche Richtung sie gehen. Interessant dabei war, dass im Vergleich zu vor 2 Jahren, als die letzte IAA Transportation stattgefunden hat, viele Hersteller wieder alle Antriebstechnologien vorstellen. Vor 2 Jahren haben alle geguckt, Battery Only, und das sind die Fahrzeuge, die wir entwickeln wollen. Und jetzt haben wir tatsächlich auf den Messeständen und auch auf den Exponaten schon gesehen, es gibt weiterhin natürlich den Bereich batterieelektrische Fahrzeuge, auch in allen Fahrzeugkategorien. Wir haben aber genauso gut wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, Brennstoffzelle, Wasserstoffverbrenner, aber auch immer noch klassische Dieselverbrennermotoren, die dann natürlich effizienzgetrimmt sind, die dann durch verbesserte Aerodynamik am Fahrzeug natürlich auch nochmal Diesel einsparen, dadurch auch in andere Mautklassen fallen, dann nicht mehr Mautklasse 5, sondern vielleicht garantiert Mautklasse 4 oder 3, um damit auch nochmal ein Stück weit Geld einzusparen. Und das ist so ein bisschen der Anstoß oder so ein bisschen auch das, was der VDA, also der Verband der Automobilindustrie, gerade tut, so ein bisschen dieser Rückschritt wieder zur Technologieoffenheit, weil wir merken, nur mit der Batterieelektrik können wir in der Zeit, die wir noch haben, die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, nicht erreichen. Und von daher brauchen wir alle Technologien, und gerade im Straßengüterverkehr, wo wir halt natürlich auch über nicht unbedingt die besten Margen sprechen, muss man irgendwie mit so einem Fahrzeug auch Geld verdienen können, und das ist mit einer reinen BEV-Technologie heute noch nicht so ganz möglich. Es gibt einige Teilbereiche, wo das natürlich funktioniert, aber man sieht wieder mehr so die Entwicklung in alle Richtungen, dass wieder alle Technologien mitgenutzt werden.
Das finde ich jetzt richtig spannend. Das ist an mir noch vorbeigegangen. Da liegt das jetzt maßgeblich an HVO 100, dass jetzt auch der Diesel wieder spannend geworden ist? Oder ist es wirklich eine Geschichte, die auf den Preis abzielt, weil man eben vielleicht merkt, dass ohne gewisse Fördergelder der Otto-Normalfuhr-Betriebler da nicht unbedingt irgendwie investieren möchte?
Ich glaube, es ist zum einen natürlich die Investitionszurückhaltung, die auch die großen Nutzfahrzeug-OEMs bemerken, nachdem die KSNI-Förderung, also klimaschonende Nutzfahrzeuginfrastruktur, ausgelaufen ist, beziehungsweise jetzt ausfinanziert wird. Es ist aber letztlich auch der Druck aus der Branche heraus, der da ja auch in die Richtung geht und sagt, naja, wir können uns nicht auf eine, oder wir können nicht nur mit einer Technologie, sondern wir müssen auch den bestehenden Verbrenner, den wir haben, irgendwie klimaoptimieren, klimaneutral gestalten. Und da ist eben dann das HVO 100, was als Dieselkraftstoff oder als Dieselsubstitut ja gilt, schon eine wesentliche Option, um da auch im Lebenszyklus einiges an CO2 einzusparen. Plus halt der Hintergrund, dass die Flottenerneuerungsprogramme oder generell die Investitionszyklen in der nächsten Zeit auch aufgrund des schleppenden Infrastrukturausbaus es ja noch nicht in der Form ermöglichen, in allen Geschäftsbereichen wirklich batterieelektrische Fahrzeuge oder auch Wasserstofffahrzeuge einzusetzen. Von daher glaube ich, dass das auch bei den Nutzfahrzeugherstellern mittlerweile ein Stück weit angekommen ist und deswegen auch da weiter am Fahrzeug entwickelt wird. Plus aus der regulatorischen Perspektive in Brüssel wird nach wie vor an der Euro 7 Norm geschraubt, also eine Weiterentwicklung des klassischen Dieselfahrzeugs, sprich da müssen die Hersteller auch agieren und von daher stellen sie jetzt eine neue Motorengeneration vor, die dann nochmal sauberer und nochmal klimaoptimierter ist, als der Euro 6 das sowieso schon ist.
Sind das dann auch so ein Stück weit dann generell die Herausforderung? Also man sagt jetzt, der Infrastrukturausbau dauert so lange, deswegen müssen wir die Alternativen haben, hast du gesagt. Gibt es da noch andere Herausforderungen, die du da siehst, oder sind das eigentlich so schon die Main Pain Points?
Es ist so eine Gesamtgemengelage. Auf der einen Seite ist natürlich die Wirtschaftlichkeit der Fahrzeuge. Also natürlich, so ein batterieelektrisches Fahrzeug ist in der Anschaffung teurer. Man muss dann immer so ein bisschen auf die Gesamtkosten schauen, also auf die TCO. Und so ein Spediteur nutzt ein Fahrzeug oder setzt ein Fahrzeug natürlich dann ein, wenn er damit Geld verdienen kann. Und wenn die TCO bei einem batterieelektrischen, bei einem alternativ betriebenen Fahrzeug besser ist als bei einem Dieselfahrzeug, werden die Nutzfahrzeughersteller auch da letztlich mehr Fahrzeuge absetzen. Das ist so ein bisschen die Blickweise, aus der man kommt. Und letztlich sind eigentlich drei Aspekte entscheidend. Das eine ist, es muss einen echten Umweltvorteil geben. Das zweite ist, es braucht eine flächendeckende Tank- und Ladeinfrastruktur. Und das dritte ist letztendlich die gerade angesprochene TCO, die einfach stimmen muss, dass da entweder eine Kostenparität da ist oder dass sogar dann Alternativen günstiger werden als der Diesel. Und da gibt es natürlich verschiedenste Mechanismen, mit denen man arbeiten kann, um letztlich diese TCO Gleichheit oder eben auch da eine Besserstellung in der TCO zu erreichen.
Wie sieht's denn beim Thema Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland bzw. Europa eigentlich aus und welche Hürden gibt es da vielleicht bei der Einführung der Wasserstoff-Lkw im Fernverkehr?
Also wir haben in Europa, oder es gibt eine europäische Regulierung, das ist die sogenannte A4, die reguliert den Aufbau von Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Kraftstoffe, also Wasserstoff, Ladesäulen und so weiter. Und diese A4 legt letztlich fest, dass in dem gesamten europäischen Fernverkehrsnetz alle 60 Kilometer Ladesäulen oder Wasserstofftankstellen zur Verfügung stehen müssen. Wir haben Stand heute in Deutschland schon rund 100 Wasserstofftankstellen, die allerdings aktuell eher eher für Pkw ausgelegt sind. Natürlich kann ich damit auch einen Lkw irgendwie betanken, ja, aber es ist eben noch komplizierter als an einer herkömmlichen Tankstelle. Natürlich sind die Ladezeiten geringer als bei einem batterieelektrischen Fahrzeug, was ich dann an eine Steckdose hänge und dann vielleicht über Nacht 4-5 Stunden auflade, weil der Megawatt-Charging-Standard, den wir ja erwarten, um dann in 40 bis 45 Minuten wieder auf 80% Batteriekapazität zu kommen, noch ein Stück weit dauern wird und dann natürlich auch der Netzausbau in Deutschland noch nicht ganz so weit ist, dass wir den wirklich überall auch erreichen können. Wasserstoff an sich ist auch noch relativ teuer, so im Einkaufspreis, irgendwie so im Schnitt 12 bis 13 Euro je Kilo, wenngleich natürlich im Norden der Wasserstoff ein bisschen günstiger ist als im Süden. Also ich habe kürzlich gehört, in Neumünster kann man für 9,80 Euro das Kilo grünen Wasserstoff kaufen, in Baden-Württemberg kriegt man für 16 Euro grauen Wasserstoff. Und da ist auch wieder diese Thematik des echten Umweltvorteils der Punkt. Also wir brauchen natürlich grüne Energie, das ist grüner Strom, das ist grüner Wasserstoff, um letztlich diesen evidenten Umweltvorteil zu haben oder dieses Benefit daraus. Denn ansonsten ist es, wenn wir Kohlestrom verwenden, um Wasserstoff zu produzieren oder auch den in den batterieelektrischen LKW geben, ist die Klimabilanz nicht wirklich besser als bei einem Diesel-LKW. Das gehört auch zur Wahrheit. Plus, dass auf der Fahrzeugseite sich die Hersteller auch noch uneins sind, welcher Wasserstoff denn jetzt der gute ist. Ist das flüssiger Wasserstoff? Ist das gasförmiger Wasserstoff? Hat der 700 Bar? Hat der 350 Bar? Und da merkt man auch noch, der eine Hersteller baut ein Fahrzeug für gasförmigen Wasserstoff mit 350 Bar, der nächste baut flüssigen Wasserstoff 700 Bar. Da ist auch noch nicht so die Linie erkennbar, wo es hingeht. Von daher, die Tankstelleninfrastruktur ist da auch noch nicht so ausgebaut. Plus, die Thematik, wir haben ja zwei Wasserstoffantriebstechnologien, die Fuel Cell und den Wasserstoffverbrenner. Wenn ich Wasserstoff in eine Fuel Cell, also Brennstoffzelle kippe, ist er steuerfrei. Wenn ich in einen Wasserstoffverbrenner kippe, wird er besteuert.
Stimmt, das lag irgendwie an den Gasen, die dann beim Ausstoß gemessen werden. Und da hattest du mir, glaube ich, mal erklärt, das liegt daran, der Luftsauerstoff wird ja verwendet für die Verbrennung. Und da sind ja schon Stickoxide und so schon mit drin. Und die misst man dann beim Austritt wieder, richtig?
Das ist was anderes. Dabei geht es um die Definition als Zero Emission Vehicle, also tatsächlich lokal emissionsfreies Fahrzeug. Die Definition geht jetzt davon aus, dass ein Fahrzeug, was bis zu 3 Gramm CO2 je Tonnenkilometer ausstößt, eben als Zero Emission Vehicle gilt, fallen die Wasserstoffverbrennerfahrzeuge drunter. Den Grund, warum Wasserstoff, das gleiche Produkt, das ist die gleiche Tankstelle, ob ich den jetzt in eine Brennstoffzelle fülle oder in einen Wasserstoffverbrenner und warum der auf der einen Seite besteuert wird und auf der anderen nicht, den habe ich noch nicht verstanden. Den konnte mir auch noch keiner erklären.
Das ist dann wahrscheinlich wie mit den unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen, je nachdem, ob ich im Restaurant esse oder nicht, oder Milchpulver für Babys wird anders besteuert als andere Dinge. Das muss uns jemand anders erklären.
Wie ist denn im Vergleich zum Wasserstoff jetzt der Stand bei der Elektromobilität? Da ist ja vor allem der Knackpunkt die Ladeinfrastruktur, richtig? Ich habe jetzt gelesen, dass hier zum Beispiel im Hafen die erste E-LKW-Ladesäule irgendwie gebaut wurde.
Die Halle ist da schon sehr weit. Die Halle hat auch kürzlich eine Wasserstofftankstelle eröffnet, die sie auch zugänglich macht, öffentlich, dass man dort Wasserstoff beziehen kann. Ja, und der Knackpunkt ist eigentlich bei beiden Antriebstechnologien die Infrastruktur. Wir sind bei der Batterie ein Stück weiter, also bei der Ladeinfrastruktur. Jetzt kurz vor der IAA am Montag, als dann der Pressetag der IAA war, hat das BMDV, also Bundesverkehrsministerium, die Ausschreibung für das sogenannte Deutschlandnetz, das initiale Schnellladenetz für LKW, veröffentlicht, wo jetzt im ersten Schritt 350 Standorte ausgeschrieben werden, die elektrifiziert werden. Das sind 5 Lose, da kann man sich drauf bewerben, dann gibt es da verschiedene Berechnungsmethoden und dann kriegt nachher jemand in diesem Teilnahmewettbewerb letztlich den Zuschlag, diese Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das zieht sich jetzt ein bisschen, weil das natürlich eine europaweite Ausschreibung ist. Ich gehe davon aus, dass wir mit dem ersten Spatenstich so Mitte 25 rechnen können. 350 Standorte klingt allerdings erstmal relativ wenig. Ich habe mir mal angeschaut, wie viele Tankstellen wir denn an deutschen Autobahnen haben. Und es sind 348. Also tatsächlich so vom Netz her sollte es passen. Wobei auch da natürlich dann die Frage ist, tanken LKWs wirklich an der öffentlichen Tankstelle oder tanken die nicht doch eher auf Betriebshöfen? Man könnte das suffisant damit vergleichen, wie oft habt ihr schon eine Babytaube gesehen und wie oft habt ihr einen LKW an der öffentlichen Tankstelle gesehen? Ich würde behaupten, beides fast noch nie. Und das ist letztendlich dieser Punkt, wo wir auch immer sagen, naja, das Depotladen, also das Laden an den Speditionshöfen, im Hafen, da wo die Fahrzeuge be- und entladen werden, das ist eigentlich das, wo es engmaschiger werden muss und wo die Fahrzeuge dann auch zukünftig mit Energie versorgt werden.
Spannend. Aber ich finde auch Mitte 25 gar nicht so weit in der Zukunft, wie man es eigentlich so erwarten würde.
Nö, es ist eigentlich schon fast bald, oder?
Ja. Es ist fast bald, aber dann ist natürlich einer von 350. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie lange geht es, wie sind die Störungen, gibt es nicht doch noch Verzögerungen, weil wir oftmals bei großen Infrastrukturprojekten auch merken, dass es tatsächlich dann zeitliche Verzögerungen gibt. Plus auch da nach wie vor die Frage, die noch nicht geklärt ist, beziehungsweise wo die Netzbetreiber sagen, ja, sie kriegen es hin, weil die Netzanschlüsse bestellt sind, kriege ich überhaupt den Strom, den ich benötige, an die Orte, wo ich ihn benötige. Zuerst wird jetzt an unbewirtschafteten Rastanlagen ausgebaut, weil das Bereiche sind, die dem Bund gehören. Das heißt, er kann darüber verfügen. Über bewirtschaftete Rastanlagen gibt es ein Konzessionsverfahren und einen Konzessionsprozess, der Tank und Rast gehört, wo Tank und Rast letztlich dann auch die Tankstellen betreibt und unterverpachtet. Dort kann aktuell noch nicht ausgebaut werden. Hängt auch zusammen mit einem laufenden Verfahren vom Europäischen Gerichtshof, was die Ausschreibung angeht. Und da ist letztlich noch die Frage, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Also werden wir auch irgendwann erleben, dass sich dann tatsächlich, wenn so ein LKW in einer Schichtpause steht, auf einem bewirtschafteten Rasthof da mit Energie versorgt werden kann? Oder bleibe ich tatsächlich bei dem Punkt auf einer unbewirtschafteten Rastanlage, wo die Aufenthaltsqualität jetzt nicht unbedingt die beste ist?
Gibt es irgendwelche staatlichen Programme und Förderungen, um diesen Ausbau der Lade- und Wasserstoffinfrastruktur ein bisschen zu unterstützen? Oder könnte man den ganzen Prozess irgendwie noch ein bisschen beschleunigen?
Es gab ein großes Förderprogramm oder ein monetär sehr hohes. Das ist das KSNI, das Förderprogramm für klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur, wo 80% der Investitionsmehrkosten gefördert wurden. Das war immer aneinander gekoppelt. Also ich musste ein Fahrzeug kaufen und konnte dann die Infrastruktur fördern lassen. Also es war nicht losgelöst. Es gibt aktuell noch ein Programm, das ist das Förderprogramm zum Aufbau von nicht öffentlicher Schnellladeinfrastruktur für alle Wirtschaftsbeteiligten. Also da kann sich auch die Caritas dran beteiligen, der Pflegedienst vor Ort, aber letztendlich auch Speditionen, die damit auf dem Betriebshof elektrifizieren wollen. Wenngleich natürlich auch da die Fördersätze deutlich geringer sind und es meistens sich sogar gar nicht lohnt, das unbedingt sich darauf zu bewerben, weil aufgrund auch steigender Preise der Ladeinfrastruktur und der Tiefbauarbeiten, Netzanschlusskosten, Trafokosten, weil natürlich eine große Nachfrage da ist, das Ganze sich ein bisschen entkoppelt hat. Und von daher wir auch gerade in Berlin dafür werben, dass eben dieses Förderprogramm nochmal angeguckt wird, unter Lupe genommen wird. Wo können wir da effektive Stellschrauben drehen, um diesen großen Bedarf im Depotladen einfach zu decken?
Also gerade wo du das Thema Depotladen ansprichst, da frage ich mich auch immer, da muss ja auch eine gewisse Bereitschaft zu da sein, das Ganze zu ermöglichen. Also wenn ich mir mal die Hamburger Hafenschuppen angucke, Zeit hätten wir auf jeden Fall genug zum Laden, während wir halt dort warten, bevor wir effektiv anliefern oder abholen können. Aber es muss ja die Bereitschaft da sein. Es ist ja so schon wenig Bereitschaft da, innovativ voranzugehen. Wie bewegt man denn jetzt solche Betreiber dazu, Depotladen zu ermöglichen, damit, wenn ich dann da irgendwie 4-5 Stunden auf Ware warte, in der Zeit wenigstens das Fahrzeug tanken kann?
Das ist eine gute Frage und das ist letztlich dann auch eine unternehmerische Entscheidung. Also wenn der Hafenschuppen oder zum Beispiel auch der Einzelhandel, wo Speditionen und Logistikunternehmen anliefern und abholen, da drin vielleicht auch einen Business Case sieht, um da batterieelektrische Energie zu verkaufen und sich das rechnet, amortisiert, dann habe ich ein zusätzliches Standbein. Und das ist dann letztlich der ausschlaggebende Punkt. Niemand wird das aus altruistischen Motiven tun, sondern da muss natürlich immer irgendwo was zwischen Daumen und Zeigefinger stattfinden. Und wenn sich das rechnet, dann bin ich auch der Überzeugung, dass das dann auch der Hafenschuppen für sich in Anspruch nehmen wird. Wir merken das tatsächlich, dass da sich die Branche extrem viel Expertise aneignet in diesem Energiemarkt, was ja vorher nie irgendwas mit Spedition und Logistik zu tun hat. Also tatsächlich erreichen mich Anfragen von Mitgliedsunternehmen, wo ich mir auch, als ich angefangen habe beim DSLV, niemals hätte träumen lassen, dass ich damit mal in Berührung komme. Also wirklich tief im Energiewirtschaftsgesetz Fragen zu stellen, die dann der Natur sind, wann werde ich zum Stromanbieter, wann werde ich zum Energieversorger. Genau diese Fragen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Mosolf aus Baden-Württemberg, großer Automobillogistiker, der jetzt tatsächlich eine eigene Energiefirma gegründet hat, um dieses ganze Thema aufzunehmen und aufzubauen. Also da passiert sehr viel in der Branche. Das passiert aber auch, glaube ich, erstmal nur in der Branche. Die Industrie wird da irgendwann nachziehen und dann letztlich auch wahrscheinlich die Hafenschuppen als einer der letzten, weil die natürlich auch wahrscheinlich nicht unbedingt die besten Margen haben.
Das ist ja immer das große Problem. Gutes Thema dazu, aber wir sind jetzt nun mal eine reine Spedition, der klassische Sofaspediteur. Das heißt, wir haben keinen eigenen Fuhrpark, wir haben viele Unternehmer, mit denen wir gerne und lange schon zusammenarbeiten. Wie können wir denn eigentlich oder was für Schritte können wir eigentlich machen oder können generell Spediteure ohne eigenen Fuhrpark unternehmen, um diesen ganzen Wandel im Güterverkehr vorzubereiten oder eben halt auch aktiv daran teilzunehmen?
Ich glaube, das funktioniert in der Situation nur irgendwo gemeinsam. Also tatsächlich dieses Verhältnis Subunternehmer zu Auftraggeber. Natürlich, die erste Linie wäre, eigenen Fuhrpark anzuschaffen und batterieelektrischen LKW zu kaufen und zu betreiben. Das ist die eine Option. Die andere Option ist natürlich dann auch da, das gemeinsam mit einem langjährigen Partner zu entwickeln. Wir merken das teilweise auch in der Industrie, dass die Industrie auf Spediteure zukommt und sagt, naja, ich hätte gerne diesen Feldversuch, ich möchte gerne einen batterieelektrischen LKW einsetzen und sich dann letztlich auch an den noch bestehenden Mehrkosten beteiligt. Und ich glaube, das ist dann der größte Hebel, da auch dann Subunternehmer zu befähigen, zu sagen, okay, man nutzt die Kooperationsbereitschaft von Auftraggebern, von Industrie, um letztlich dann auch diese Transformation irgendwo zu bezahlen. Denn es gibt klimaneutrale Logistik nicht zum Nulltarif.
Das stimmt. Von wie viel Mehrkosten reden wir eigentlich so? Kannst du das ungefähr beziffern? Also gerade, du hast ja vorhin erzählt, Wasserstoff, ne, im Schnitt sage ich mal 13,90 € pro Kilogramm. Bei den E-Ladesäulen, da gibt es ja auch von bis Tarife. Wie hoch sind eigentlich so die Mehrkosten jetzt im Vergleich zum normalen Diesel?
Also wir können es am ehesten ausgeben in den Beschaffungskosten. Also die Anschaffungskosten sind ja der wesentliche Aspekt, den ich erstmal aufbringen muss, um mir so ein Fahrzeug zu kaufen. Und dann habe ich die Betriebskosten. Ein batterieelektrisches, schweres Nutzfahrzeug ist in der Regel ja dreimal so teuer wie ein herkömmlicher Diesel. Wenn wir davon ausgehen, 100.000 € für eine Dieselsattelzugmaschine, dann rede ich über 300.000 € für ein batterieelektrisches Äquivalent. Wenngleich auch da natürlich wir schon merken, dass die Preise teilweise fallen. Also da gibt es noch Fahrzeuge, die vorhanden sind oder die noch zu haben sind, und da werden dann auch schon Preisnachlässe gewährt. Aber das ist erstmal der, wovon wir ausgehen müssen. Plus dann habe ich natürlich den Aspekt des Strompreises. Der Strompreis ist nachher auch der Ausschlaggebende, der nachher dafür sorgen wird, ob wir diese Parität mit dem Diesel hinbekommen oder nicht. Weil die Mautkosten sind aktuell befreit. Versicherungsgebühren habe ich natürlich gleiche wie beim normalen Nutzfahrzeug. Die Maut fällt weg, und das sind letztlich so die Punkte, die dann das Ganze natürlich auf eine Ebene heben, und wir dann so verschiedene Parameter haben, an denen wir drehen können. Das ist zum einen der Anschaffungspreis, und der VDA geht davon aus, dass so ein Fahrzeug sich irgendwann bei 200.000 € einpendeln wird. Also wenn wir tatsächlich Skaleneffekte erleben, wir werden es immer erleben, dass diese Fahrzeuge teurer sind als der Diesel. Die Maut ist die Frage, bleibt er befreit? Er würde Stand der aktuellen Rechtsetzung ab 2025 laufen Zero-Emission-Vehicle trotzdem in die Maut, zwar nicht voll, sondern ein um 75% reduzierter Infrastrukturmautsatz plus Lärmbelästigung plus Luftverschmutzung. Das heißt, wir reden über 6 bis 8 Cent pro Kilometer. Die Fahrzeuge sind Stand jetzt auch noch Kfz-steuerbefreit. Auch das wird sich ändern. Auch da laufen wir in die Kfz-Besteuerung, weil natürlich der Gesetzgeber auch davon ausgegangen ist, dass dieser Markthochlauf schneller geht aufgrund der Cleanroom-Gespräche, die das BMDV mit den großen Nutzfahrzeugherstellern geführt hat. Und letztlich bleibt der einzige Aspekt, um eine Kostenparität oder eine Kostenbesserstellung herzustellen, über den Strompreis. Und der Strompreis ist dann letztendlich, wenn ich im Depot lade, meine eigene Ladeinfrastruktur habe und selbst den Strom produziere über eine PV-Anlage, am günstigsten, als wenn ich ihn dann irgendwo öffentlich kaufe, wo ich natürlich einen Infrastrukturbetreiber habe, der da auch noch Geld dran verdient, der seinen Strom irgendwo kaufen muss oder produzieren muss, die Ladesäule betreiben muss, vielleicht auch die Ladesäule aufbauen muss und dann letztlich den Strom an mich verkauft. Mylands zum Beispiel, ein Joint Venture aus den großen Nutzfahrzeugherstellern Volvo, Mercedes, MAN und Scania, geht damit, bauen an den großen Knotenpunkten in Europa gerade Ladeparks auf, und die gehen davon aus, dass sie irgendwo aufgrund der hohen Auslastung einen Strompreis von 32 bis 34 Cent die Kilowattstunde realisieren können. Ich bin Anfang des Jahres mit einem batterieelektrischen PKW von Berlin nach München gefahren, habe an einer Fastnet-Ladesäule geladen, da habe ich 59 Cent die Kilowattstunde bezahlt. Wow. Und im Depot können wir halt tatsächlich irgendwo Strompreise 12 bis 16 Cent realisieren, und das sind dann letztlich die Strompreise, die es auch realistisch machen, das Ganze das Ganze kostentechnisch paritätisch aufzustellen. Interessant dabei ist, jetzt auch zurückkommend auf die Ausschreibung der Schnellladeinfrastruktur, dass es dort eigentlich drei verschiedene Betreibermodelle geben muss. Das möchte der Bund gerne so, das steht auch so im Ausschreibungsverfahren. Das ist zum einen das klassische Ad-Hoc-Laden, also ich fahre hin, halte meine Kreditkarte vor, kriege einen Preis und damit lade ich. Das zweite ist das EMP-Laden, das heißt, ich habe irgendwo mit einem Ladekartenanbieter mein Kontrakt und bezahle dann letztlich den Preis, den wir vereinbart haben. Und das dritte ist das sogenannte Durchleitungsmodell. Das Durchleitungsmodell funktioniert so, dass ich mit einem x-beliebigen Stromanbieter einen festen Kilowattstundenpreis mache und quasi meinen Preis mit an die Säule bringe. Das heißt, ich gehe zum Beispiel hin zu meinem Stromanbieter und sage, ich habe so und so viel Fahrzeug, ich habe einen Ladebedarf in Kilowattstunden pro Jahr, bitte gib mir einen Preis dafür. Da rechnet ja dann der Infrastrukturbetreiber nochmal einen Preis oben drauf und ich habe eine fix kalkulierbare Summe je Kilowattstunde an so einer Ladesäule. Das macht natürlich Sinn, wenn ich Fahrzeuge über Nacht unterwegs laden muss und ich glaube, dass es da dann irgendwann eine Mischung geben wird aus den verschiedenen Modellen oder Abrechnungsmodellen an so einer Ladesäule, wenn ich ein Fahrzeug dann im Fernverkehr einsetze und nicht auf eine Depotladeinfrastruktur zurückgreifen kann, sondern wirklich die öffentliche nutzen muss, dass ich zum Beispiel in der 45-Minuten-Pause das Zwischenladen über einen EMP-Kontrakt darstelle, weil ich nicht genau weiß, wo ich wann bin und das Übernachtladen dann letztlich mit meinem Stromanbieter vereinbare und über Nacht einen kalkulierbaren Strompreis habe, wo ich dann die Batterie in der 9-Stunden-Pause wieder aufladen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz schön dickes Brett, was man da beachten muss und was da noch gestemmt werden muss. Jetzt ist ja so, dadurch, dass wir eben keinen eigenen Fuhrpark haben und diese Maßnahmen nicht so ergreifen können, wir haben damit angefangen, seit letztem Jahr immerhin unsere Transportemissionen komplett zu tracken und transparent darzustellen, dass wir zumindest einen gewissen Beitrag leisten können in der Visibility des ganzen Themas, auf die Problematik ein bisschen aufmerksam machen. Siehst du da irgendwie Möglichkeiten abseits der Antriebstechnologien irgendwie da auch sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen oder ist das alles nur Mainstream-Greenwashing?
Ich glaube nicht, dass das Mainstream-Greenwashing ist. Es ist ja letztlich, liegt ja in der Natur eines Spediteurs und eines Logistikers, Verkehrsströme zu konsolidieren, zu gucken, wie kann ich es effizienter aufstellen, also eine Effizienzsteigerung herbeizuführen. Wobei wir da natürlich auch an einem sehr, sehr weitem Grad sind, dieser Konsolidierung und auch dieser Verkehrsplanung. Ein Aspekt, der noch da ist, ist dann natürlich die Verkehrsverlagerung, sprich die Nutzung von multimodalen Transporten, Binnenschiff, Kombiverkehr, wobei auch da natürlich immer die Frage ist der Qualität des Ganzen, der Bezahlbarkeit des Ganzen und auch der Verlässlichkeit so ein bisschen. Ne? Und das ist, ich glaube, wir werden in Zukunft erleben, dass auf der Bahn Kapazitäten frei werden, weil sehr, sehr schienenaffine Güter, gerade Kohle, die wir dann nicht mehr verstromen, wegfallen werden und wir dann wieder Platz haben auf der Schiene und auch durch die jetzt angestoßene Generalsanierung im Infrastrukturnetz der Deutschen Bahn letztlich auch da wieder mehr Verlässlichkeit herrschen wird auf der Schiene. Und das ist ein Aspekt, den man nicht unter den Tisch reden darf. Ich glaube, das ist schon ein Aspekt, der wirklich auch in Zukunft dazu beitragen wird, CO2 einzusparen im Logistiksektor. Dazu kommt dann letztlich das, was ihr ja schon tut, mit der Emissionsmessung, ist einfach greifbar zu machen, wo auch da natürlich jetzt gesetzliche Verpflichtungen vor der Tür stehen. Also wir reden zum Beispiel über die Corporate Sustainability Reporting Directive, die sogenannte CSRD, steht immer wie ein Elefant im Raum, ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Man möchte quasi damit nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiges unternehmerisches Handeln auf eine gleiche Ebene heben wie eine finanzielle Berichterstattung. Wir kennen das Steuerelement einer Bilanz und diesem Steuerelement der Bilanz wird jetzt ein Nachhaltigkeitsbericht gegenübergestellt und wird auch oder soll so im HGB verankert werden, dass es verpflichtend wird, das Ganze zu veröffentlichen ab einer gewissen Größe eines Unternehmens. Und da zählen auch CO2-Emissionen dazu. Das ist Scope 1, Scope 2, Scope 3, also das, was ich zum Energieeinkauf benötige, das, was ich bei meiner Produktion freisetze und das, was ich beim Transport vor- und nachgelagert meiner Produkte ausstoße. Das heißt, es wird immer wichtiger, diese CO2-Emissionen zu messen oder zu berechnen und einem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise wenn ich selber CSRD-pflichtig bin, natürlich das auch selber zu reporten. Also da ist ein ganz, ganz großer Bedarf da und ich glaube, dass das in der Zukunft, wenn wir diese erste Hürde des Aufwands, dieses bürokratischen Aufwands überwunden haben, weil der ist, glaube ich, echt immens, wird es so sein, dass wir auch dann diese Nachhaltigkeitsberichterstattung dazu nutzen können, um effektiv Unternehmen zu steuern, klimaneutraler, klimafreundlicher zu werden. Plus, was dazu kommt, aufgrund dessen, dass dieser Nachhaltigkeitsbericht einer Bilanz gleichgestellt wird und damit eine oder wird er damit eine Entscheidungsgrundlage für die Kreditvergabe auch werden. Weil natürlich auch Banken, die auch ihre eigenen CSRD, ihren eigenen Nachhaltigkeitsbericht abgeben müssen, auch über die EU-Taxonomie schauen müssen, wo sie jetzt Kredite hinvergeben, was sind besonders klimafreundliche Finanzierungsobjekte, was sind vielleicht nicht so klimafreundliche Finanzierungsobjekte und damit dann günstigere Kredite oder eben teurere Kredite an schmutzige Investments vergeben und günstigere Kredite an eben grüne Investments, zumal das dann in der weiteren Perspektive aufgrund der EU-Taxonomie auch für die Refinanzierungssätze der Hausbanken bei den Zentralbanken sorgen wird und auch dann sieht, dass sich dann die nationalen Zentralbanken zu anderen Zinssätzen bei der Europäischen Zentralbank refinanzieren müssen. Also es ist tatsächlich, kommen wir damit schon dann in diesen Bereich auch wirklich einer finanziellen Mehrbelastung, wenn ich mir halt nicht Gedanken darüber mache, wie ich mich nachhaltiger aufstellen kann und wie ich vielleicht dazu beitragen kann, die Gesamtemissionen zu reduzieren.
Ja, das wäre wirklich wünschenswert, weil aktuell, du hast es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, man bräuchte ja eigentlich einen starken Partner, um da mal die ersten Projekte zu starten. Da sehen wir momentan wenig Bewegung. Es ist halt alles immer noch ein Thema der, ich zitiere jetzt mal hier, Kosteneffizienz, weil wir es ja vor kurzem gerade gehört haben. Und Kosteneffizienz passt halt nicht zu Klimapolitik, zu Umweltschutz. Das ist halt ein Invest. Und man sieht halt, ja, es gibt Prestigeprojekte hier und da, aber so der wirkliche Hebel, der fehlt ja irgendwie aktuell noch. Was denkst du, sind da noch so politische Weichenstellungen, damit das Ganze vielleicht ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt?
Also zum einen haben wir kürzlich festgestellt, wir haben eine repräsentative Marktumfrage zusammen mit der DENA gemacht, der Deutsche Energieagentur als DSLV, und haben Unternehmen der Branche befragt, wie sie denn so stehen zur Elektrifizierung, zur Antriebswende, was sind Hemmnisse, was sind Treiber, und haben dabei festgestellt, dass eigentlich die regulatorischen Lenkungshebel, die Politik oder die Regulatorik, die angesetzt wurde, mit der CO2-Maut als Beispiel, eigentlich die Lenkungswirkung, die sie entfalten sollte, gar nicht entfaltet, sondern der aktuelle Treiber in Richtung Flottenumstellung, Anschaffung von alternativen Antrieben ist eher Image- und Kundengetrieben. Also die Marktpositionierung letztendlich ist da der ausschlaggebende Punkt. Wenn mein Kunde sich beteiligt, wenn ich ein gemeinsames Projekt aufsetze, dann bin ich bereit dazu. Aber was du gerade sagtest, kriegen wir auch vielfach gespiegelt, dass aufgrund der anhaltend schlechten wirtschaftlichen Situation letztlich auch da einfach kein Geld mehr da ist oder gerade kein Geld da ist, um diese Projekte irgendwo zu finanzieren. Und es steht und fällt damit, dass irgendwo jemand dabei ist, mit an Bord ist, der bereit ist, aktuell noch höhere Transportpreise für so ein klimafreundliches Nutzfahrzeug zu bezahlen oder für einen klimafreundlichen Transport zu bezahlen. Es gibt dann ja auch noch so andere Denkrichtungen in Richtung steigende CO2-Preise, die wir auch erwarten, wodurch dann natürlich fossile Energieträger teurer werden, wobei aktuell natürlich Bio-LNG, Bio-CNG, also Gase aus Biomethan und HVO100 noch ausgenommen sind. Wenngleich das dann da eher dazu führen wird, dass die Unternehmen in der Bestandsflotte beziehungsweise auch in vielleicht neu anzuschaffenden Fahrzeugen eher nochmal auf einen Verbrenner zurückgreifen und dann HVO100 vertanken oder eben Bio-LNG, Bio-CNG. Und so ein CO2-Preis, wenn er einheitlich wäre, wenn wir ihn effektiv hätten und als ein Steuerelement, wäre sicherlich ein guter, weil es jeder nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite bedarf es schon auch da einem unter die Arme greifen mit Förderung und Förderung da insbesondere in den Bereich des Depotladen, weil da eigentlich so ein bisschen die Achillesferse immer noch liegt und auch weiterhin liegen wird. Denn wenn wir das Problem gelöst haben, dann werden wir auch tatsächlich einen deutlichen Zuwachs in den Zulassungszahlen der Fahrzeuge sehen.
Also würdest du schon so sagen, dass das Depotladen so der nächste Durchbruch in der Branche wäre, um das ganze Thema voranzutreiben?
Ja.
Dass einfach das Angebot steigt, dass ich weniger Bedenken habe. Ich kenne das ja selber aus dem privaten Bereich. Wenn man sich jetzt ein neues Fahrzeug anschafft, ja, und man für die zwei Urlaube, die man dann mal Langstrecke fährt, sagt man, ja, aber was ist denn, wenn die Ladesäule nicht frei ist? Ich glaube, dass das auch große Bedenken der Fuhrparkbetreiber ist, dass die halt auch sagen, ja, und wenn ich extra Anfahrtskosten habe, nur um mein LKW irgendwo laden zu können, dann macht man es nicht. Also wäre schon so das Depotladen so der Durchbruch, dass dann eben diese Ängste ein bisschen abgebaut werden?
Ich glaube ja, dass das auf jeden Fall dazu beiträgt. Also die Lastverteilung zukünftig wird ja ungefähr so aussehen, dass wir ein Drittel des Strombedarfes des Straßengüterverkehrs öffentlich laden und 2/3 werden irgendwo im Depot versorgt. Wir merken es jetzt schon, diejenigen, die Fahrzeuge haben, laden in den Depots und es gibt große Systemspediteure, die heute schon batterieelektrische Fahrzeuge im Zweischichtbetrieb einsetzen. Die machen morgens die Distribution, kommen mittags wieder ans Depot, werden eingesteckt und abends fahren die Linie zwischen 2 Hubs. So, das funktioniert schon. Und ich glaube, dass es da auf jeden Fall Geschäftsbereiche geben wird, die schnell in Richtung batterieelektrische Energie laufen. Dann wird es auf der anderen Seite Geschäftsbereiche geben, die sich halt schwer elektrifizieren lassen, die dann natürlich eher mit Wasserstoff oder HVO 100 betrieben werden, weil da einfach nicht die enge Infrastruktur da ist. Und so werden wir eine Parallelität der Systeme erleben. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und um auf die Frage ein Stück weit auch zurückzukommen, um eine klare Antwort zu geben. Das Depotladen wird definitiv der Gamechanger, wenn wir das flächendeckend haben und wenn dann natürlich auch wieder irgendwelche Kooperationen zwischen Unternehmen getroffen werden, die vielleicht jetzt 2 Standorte im Norden haben, aber regelmäßig in Süden fahren und haben da einen Partnerspediteur, der sagt, okay, wenn du zu mir kommst, kannst du für Strompreis X laden, aber ich kann genauso gut, wenn ich in Norden fahre, für Strompreis X bei dir laden, dass da auch nochmal die Branche ein Stück weit enger zusammenrutscht. Was ja heute aber auch mit Betriebstankstellen schon gang und gäbe ist.
Wow, spannend. Also finde ich richtig, richtig spannend.
Ja, spannend. Und es bewegt sich offenbar auch viel, was die Branche angeht und was die nachhaltige oder nachhaltigere Versorgung von Treibstoffen angeht. Simon, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und vorbeigekommen bist. Danke auch dir, Marcel, dass du heute mit uns hier am Tisch gesessen hast. Ich könnte jetzt noch einiges zusammenfassen, aber das war auch echt viel Information, weil sich doch wirklich, wirklich viele Neuerungen auch ergeben haben auf dem Segment. Ja, vielen Dank.
Der Vorteil ist, dass es kein Livestream ist, also man kann sich das immer wieder anhören, glaube ich.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du mit deiner Expertise auf jeden Fall hier warst und uns da mal kurz aufgeklärt hast. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Tschüss. We'll be right back.